Also ja, sei lieb mit anderen Kindern und ja, sei behilflich. Und ja, wenn es für dich zu schwierig wird oder von dir Sachen gefordert werden, die du richtig blöd findest, dann musst du Nein sagen. Das ist wichtig im Leben.
Hi und schön, dass du da bist hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Alle 2 Wochen geht es hier um eure Fragen. Natürlich nicht ohne Elke Schicke, der Diplompsychologin und systemischen Therapeutin unseres und eures Vertrauens. Hallo, liebe Elke.
Guten Morgen.
Da sind wir wieder.
Wo sollen wir auch hin?
Sag mal, wie sieht ein normaler Tag von dir aus, wenn du nicht gerade, also du in freier Wildbahn, was machst du da so? Wenn du nicht bei mir sitzt, bist du jeden Tag in deiner Praxis?
Nee, ich bin zweieinhalb Tage in der Praxis, sonst fahre ich Teamentwicklung und Seminare.
So shoppen.
Führungskräfteentwicklung. Ich mache alles, was Psychologen so machen. Da gehst du mit dem Schneebesen durch. Mache ich auch alles. Macht Spaß.
Dann bist du sozusagen hauptberuflicher, wie heißt das? Wie heißen diese Geräte nochmal, die man in Wasser tunkt und die dann alles so zum Kochen bringt?
Tauchsieder.
Mein Vater hat mich früher so genannt, weil ich das schnell kann, so in Diskussionen. Einmal so reintunken, einmal reinmischen und alles kocht über. Ich habe gerne so freiberuflich auch Paartherapeut meiner Eltern gespielt und so. Dann war ich immer der Tauchsieder, genau, das Wort habe ich gesucht. Du bist hauptberuflich Tauchsieder?
Wenn ich in der Praxis bin, mache ich Einzel und Familie, da bin ich ganz glücklich. Mhm. Aber ich glaube immer nur in der Praxis, wenn wir dann auch, ich bin schon auch gerne dann unterwegs und mache andere. Ich finde den Abwechslung ganz gut.
Ja, und man kann auch mit dir sprechen in der Praxis, wenn man nicht in Hamburg wohnt, ne?
Online, ja.
Ja, das finde ich aber eine wichtige Information.
Das mache ich dann zu Hause in meinem Arbeitszimmer. Guck mal, ich habe viele Orte, an denen ich rumsitze.
Ja, aber das ist total die wichtige Info, weil für alle, die uns geschrieben haben und ich, also wir können ja nicht zu jeder Mail eine Folge machen, wir kuratieren das auch nicht unbedingt nach Wichtigkeit, sondern wir gucken, sowas hatten wir vielleicht noch nicht so, ne? Mhm. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Aber für alle, die trotzdem sagen so, ja, aber in dieser einen Folge habe ich nicht so richtig gefunden, was ich brauchte, weil es dann doch so eklatant in die andere Richtung kippte, dass es nicht ganz das war, dann kann man sich auch an Elke
wenden. Das stimmt.
Guck mal, ein bisschen Werbung für dich gemacht. Hast du überhaupt Zeit für deinen Erfolg?
Schon.
Gut, perfekt. So, dann wollen wir doch mal uns um Kinder kümmern und diesmal um ein sensibles Kind. Soll ich mal vorlesen?
Bitte.
Hallo liebe Christine und liebe Elke. Vielleicht stehe ich mit meiner Sorge nicht alleine da. Ich würde mich sehr über eure wertvolle Einschätzung freuen. Meine Tochter ist 3,5 Jahre alt und wirklich ein sehr soziales, empathisches Kind. Schon als Baby hat sie stark auf die Gefühle anderer reagiert. Wenn ein anderes Kind geweint hat, hat sie direkt mitgeweint.
Oh Gott.
Auch jetzt ist sie total menschenbezogen, knüpft schnell Kontakte und legt viel Wert auf Freundschaften. In der Kita orientiert sie sich stark an anderen Kindern und baut vor allem zu ihnen Bindungen auf, weniger stark zu den ErzieherInnen. Das finde ich alles total schön und ich bin auch stolz darauf, wie feinfühlig sie ist. Gleichzeitig merke ich aber auch, dass genau das ihr oft auch zu schaffen macht. Sie ist schnell traurig und verletzt. Zum Beispiel, wenn ein Kind auf dem Spielplatz mal nicht mit ihr spielen will, ist sie sofort sehr betroffen und weint. Sie fühlt sich schnell ausgeschlossen, auch bei kleinen Dingen. Wenn ein Kind bei uns zu Besuch ist und mal alleine spielen möchte, ist sie direkt traurig und beleidigt. Sie vergleicht sich auch schon mit anderen Kindern, zum Beispiel, wer was hat. Gut, das halte ich für echt sehr normal. Allgemein ist sie oft sehr weinerlich in solchen Situationen und ich merke, dass es mir schwerfällt, ihre Gefühle gut zu begleiten, ohne selbst unsicher zu werden. Sie will es immer allen recht machen und will mit allen spielen, will, dass es allen gut geht. Sie ist zuckersüß, ich könnte heulen vor Rührung, wenn ich sie in sozialen Situationen beobachten darf. Ich frage mich aber vor allem, wie kann ich ihr Selbstbewusstsein stärken, ohne ihre Sensibilität wegzuerziehen? Und ganz konkret, was sage ich in solchen Momenten? Wenn sie zum Beispiel sagt, XY will nicht mit mir spielen, soll ich sie dann trösten und relativieren? So, doch, bestimmt gleich. Oder ehrlich bleiben? Manchmal wollen Kinder gerade alleine spielen oder etwas ganz anderes. Ich habe auch ein bisschen Sorge, wie sie später mit Enttäuschungen umgehen wird, in der Schule, im Freundeskreis und so weiter. Ich weiß natürlich, dass ich sie nicht vor allem beschützen kann, aber ich möchte ihr Werkzeuge mitgeben. Vielleicht habt ihr Tipps. Danke euch. Elke.
Ja, für alles, was du Tolles hast, zahlst du was, ne? Das ist so.
Aber erstmal hört sich das nach einem sehr bezaubernden kleinen Kind an.
Und dann denke ich immer, dann hast du schon all das Tolle und dann kostet es doch was. So, ach, das ist ein bisschen ungerecht, dass das Gute nicht auch nur mit Gutem vergolten wird. Ne?
Das ist wohl wahr. Mhm. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was macht man jetzt mit diesem, was es kostet? Was macht man mit dem Preis?
Ja, also das ist gar nicht so schwer zu beantworten.
Ja.
Den zahlt man einfach.
Und wie begleitet man das Zahlen?
Naja, also letzten Endes ist es ja erstmal eine total große Stärke. Also erstmal kann man sagen, das ist eine Riesenfähigkeit, die das Mädchen hat. Das ist total cool. Aber sag mal, immer mitfühlen ist auch echt anstrengend. Also ich habe ja schon meine eigenen Gefühle. Das ist ehrlich gesagt für einen Menschen genug zu tun. Besonders, wenn ich erst 3,5 bin.
Ja.
Jetzt hat sie nicht nur das, was sie fühlt, sondern sie fühlt auch noch, was der ganze Krempel drumherum so fühlt. Und das muss sie ja auch noch verarzten. So, die eine Schwierigkeit ist ja, was fühle ich und wie erlerne ich mich eigentlich selbst zu steuern und selbst zu regulieren? Das ist das, was mit 3,5 so, sage ich mal, auf dem Aufgabenzettel stehen hat. Ne? Mhm. Und jetzt muss das kleine Bärchen ja auch noch versuchen, die anderen Leute irgendwie einzusortieren, ohne schon genug Distanz herstellen zu können zwischen mir und dem Außen. Also eigentlich geht es ja darum, ich fühle ganz viel Verbindung und ich kriege noch nicht genug Distanz hergestellt, um zu sagen, wie kann ich das besser aushalten, dass andere auch was fühlen oder andere was anderes wollen.
Mhm.
Und ich glaube, die einfachste Frage, das hat die Mutter auch schon beantwortet, ist im Prinzip nur zu sagen, ja, das ist jetzt so. Du bist, das findest du richtig doof, du wolltest gerne mit ihr spielen, sie möchte nicht. Das ist, fühlt sich im Bauch doof an.
Mhm.
Hm, kann ich verstehen.
Ja, und dann? Ich meine, erstmal ist es ja grundsätzlich für später, weil sie ja auch gesagt hat, sie macht sich so Sorgen, wie sie später mit Enttäuschung umgehen wird. Ich habe mal gelesen, Tränen sind flüssiger Stress. Und wer Tränen weinen kann und das gelernt hat, Tränen zu weinen, der ist auch in der Lage, Stress loszulassen in flüssiger Form. Und das fand ich einen wirklich schönen Satz, weil ich schon auch eher eine Heulsuse bin. Also ja, auch wenn ich wütend bin oder so, ich kann schnell heulen.
Mhm.
Das ist aber eigentlich was Gutes, weil es stimmt. Es ist flüssiger Stress und der ist dann auch raus. Und das ist eigentlich voll die schöne Superkraft. Also ist ja auch so ein bisschen die Frage, sehe ich es als Problem an, dass jemand dann weinen kann, dass jemand ausdrücken kann, das fällt mir schwer oder so. Oder ist es auch irgendwie was Cooles? Also da würde ich sagen, es ist was Cooles. Aber
na, es ist erstmal ein Überdruckventil.
Ja.
Also ich habe Druck, ne? Dann geht oben die Schleuse auf, dann baue ich ein bisschen Druck ab.
Ja, aber das ist ja der Punkt.
Ja.
Sie hat viel Druck, aber sie hat auch ein Ventil. Es gibt ja auch genug Kinder, die haben so Druck und du merkst, die finden kein Ventil.
Mhm.
Und die sind dann so unter Dauerdruck und die können das dann gar nicht loslassen. Und dann fangen die an, so völlig zu überspannen und sind so impulsiv und keine Ahnung. Und das haben wir hier ja gar nicht, sondern da ist ein Kind, das hat einen großen Druck und ein Ventil. Und irgendwo auch Schmerz, aber ja, auch eine Mama, die das, glaube ich, auch kennt. Ehrlich gesagt, aus den Zeilen lese ich auch so ein bisschen raus, dass sie eine Mama hat, die dieser Gefühlslage durchaus auch nah ist. Die Mama scheint auch mitfühlend zu sein. Die hat ja so viel Empathie auch für ihr Mädchen.
Also ich glaube, vielleicht hilft man dem Mädchen, wenn man guckt, dass nicht unbedingt Stress entsteht, sondern, also jetzt ist sie sehr klein, ne? Aber das ist ein Weg dahin, immer wieder zu verstehen, das ist meins und das ist deins. Wofür bin ich verantwortlich? Für meins. Deins kann ich wahrnehmen, deins kann ich vielleicht auch vorberechnen, deins kann ich auch lernen, auszuhalten oder abzuschütteln, aber es ist nicht meine Verantwortung. Also das Mädchen hört sich ja an, als ob es in viel Verbindung nach außen ist. Das ist das, was wir dann empathisch nennen oder soziale Antennen. Aber wie im echten Leben, alles, was zu viel ist, hat eben eine Anstrengung. Und das, was die ja lernen muss, auszubaldowern über die Zeit und nicht übers Erklären, sondern übers Fühlen, ist, wie halte ich meine eigene Grenze besser? Wie verstehe ich den Abstand zwischen dir und mir? Was kann ich tun, um den zu überbrücken? Was kann ich tun, um dich dazu einzuladen, ihn deinerseits zu überbrücken? Und was mache ich, wenn du nicht willst? Oder wenn ich nicht will? Und das ist eben jetzt erstmal hat sie da schon eine große, große Stärke. Jetzt geht es ja darum, einen Puffer einzubauen.
Stimmt, das ist keine Einbahnstraße. Wenn sie so sehr empathisch ist, dann bedeutet das ja nicht nur, dass sie sehr traurig ist, wenn sie nicht mitspielen darf, sondern dass sie vielleicht auch immer wieder über ihre Grenzen geht, um andere nicht zu verletzen, ne?
Naja, oder die Frage ja, dass ich Verbindung nicht nur über das Ja zu anderen herstelle, sondern auch über das Nein zu anderen. Und es eben auch heißt, wenn andere zu dir Nein sagen, dann ist das A, dürfen sie das, B, wahren die ihre Grenzen. Und du musst auch aushalten, dass bloß weil du ein Angebot machst, die anderen das Angebot nicht annehmen müssen. Trick, du musst auch nicht jedes Angebot annehmen.
Wie schafft man es in dem Alter schon, Kindern klarzumachen, dass die Meinung über dich und oder ein Nein zu dir deinen Wert gar nicht beeinflusst?
Aber ja gut, also jetzt mal unter uns, aber es ist ja nicht ein Nein zu dir, es ist ein Nein zu deinem Angebot. Ja, wenn du zu mir sagst, ja Ecke, sollen wir nachher noch zusammen essen gehen? Und ich sage, du Christine, total gerne, ich habe allerdings einen Termin. Dann habe ich nicht zu dir Nein gesagt, ich habe zu dem Angebot, um diese Zeit essen zu gehen, Nein gesagt.
Mhm.
Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Ich sage ja nicht, ich will dich nicht.
Aber das gibt's ja auch.
Ja, aber das ist da
ja... Also nicht bei uns, ja. Wegen der Liebe und so. Aber nein, aber das gibt's ja auch, dass Leute, die du echt gerne magst, du merkst so, okay, da komme ich irgendwie nicht an mit meiner Art, die werden sich nicht mit mir treffen. Also wie kann ich in dem kleinen Alter schon verstehen, dass ein Nein zu meinem Angebot oder zu mir, wie auch immer, trotzdem mich nicht so in Frage stellt.
Genau, dafür wäre die Erklärung von, wie bette ich das als Vater ein, wenn ich mit meiner Tochter spreche. Und das wäre in dem Fall zum Beispiel zu sagen, du wolltest gerne, keine Ahnung, zum Rutschen gehen und Jakob möchte lieber auf die Schaukel. Und das findest du jetzt doof, da bist du nicht mit einverstanden. Mhm. Oder da fühlst du dich jetzt zurückgestoßen. Das tut richtig ein bisschen weh im Herzen. Ja, genau, das glaube ich. Und trotzdem darf Jakob selber entscheiden, was er machen möchte.
Mhm.
Also Jakob muss nicht machen, was du dir wünschst, bloß weil du es dir wünschst. Du musst es auch nicht machen.
Und diesen Impuls von, mein Kind soll sich nicht so furchtbar fühlen müssen, den würdest du wegwäschen, ja? Dem Kind würdest du schon zugestehen, die Wahrheit, weil sie oder er, ich weiß es gerade gar nicht, fragt ja sehr konkret, was soll ich jetzt sagen? Soll ich die Wahrheit sagen? Nämlich, der will das jetzt einfach nicht. Das würdest du so sagen, ne?
Mhm. Also es relativieren doch bestimmt gleich, sagt sie. Warum? Also es ist ja nicht so.
Mhm.
Also wenn ich dich frage, willst du mit mir spielen? Du sagst nein und ich weine. Und die Mutter sagt dann zu mir, doch, gleich will sie bestimmt. Dann muss ich ja nochmal bei dir klopfen kommen und nochmal sagen, Christine, willst du denn jetzt mit mir spielen? Nö. Dann kriege ich ja nochmal eine Backpfeife
ab.
Ja,
macht keinen Sinn, ne?
Oder ich nehme dich ernst, du hast nein gesagt.
Mhm.
Das ist nicht schön für mich, weil ich dich cool finde. Aber dann bedeutet es, was will ich denn dann stattdessen machen? Jetzt mal für große Leute wäre das ja, lass ich jetzt Christine darüber bestimmen, wie mein Tag ist, weil sie sagt, ob ich mitspielen darf oder ob ich nicht mitspielen darf. Oder sage ich, Christine ist nicht die richtige Adresse, ich muss mir selbst was suchen oder jemanden anderes suchen. Aber ich muss deine Grenzen respektieren, die kann ich dir nicht abdoktoren.
Ja.
Also ansonsten, weißt du, was du dann hast? Ich klingel dann 50 Mal an deiner Tür. Du bist dann gezwungen, 50 Mal Nein zu sagen. Ich hole mir 50 Abweisungen ab und finde dich dann eine doofe Kuh und du findest mich nervig.
Ja, richtig. Ja, ja, wie traurig eigentlich.
Ne? Na, oder ich sage, Beziehungen brauchen immer zwei Leute, die sagen, ja, das möchte ich. Und wenn eine Person sagt, ich möchte nicht, dann muss ich damit leben lernen.
Aber das fällt ja schon Erwachsenen so wahnsinnig schwer.
Mhm.
Ich habe mal irgendwann so eine Intervention gesehen, die fand ich sehr cool, dass man einen 10-Euro-Schein, ganz glatt gebügelten, einfach mal zerstampft, beschimpft, keine Ahnung, und dann wieder aufwickelt und den anderen fragt, wie viel ist er jetzt wert? Und er bleibt ja 10 Euro wert. Und das fand ich echt auch nochmal so ganz eindrücklich für dieses, egal was von außen kommt, ne, ein gesunder Geist, sage ich mal, wird sich wieder aufwickeln und wird immer noch das gleiche wert sein. Er wird vielleicht ein bisschen zerschrumpelt sein und so, aber er wird immer noch das gleiche wert sein.
Ich glaube, das
zu lernen ist ja so die Frage, wie lernt man das, sich wie dieser zerschrumpelte 10-Euro-Schein wieder aufzufalten und gleich wie wert zu sein, auch in der eigenen Wahrnehmung.
Na, ich glaube, was das Mädchen macht, ist, die handelt in ihrer eigenen Währung und bedenkt nicht, dass andere in anderer Währung handeln, sondern sagt, aber lieb sein hilft doch. Wenn ich lieb zu dir bin, sei du doch auch lieb zu mir.
Mhm.
Zu dem Handel haben die anderen Kinder sich gar nicht bereit erklärt. Und es stimmt, also wenn alle sich so verhalten würden wie das kleine Mädchen, dann wäre ja alles in bester Butter. Ja, aber sie darf ja auch zu anderen Kindern sagen, ich möchte jetzt nicht mit dir spielen. Ich spiele gerade mit meinem Freund Fritz.
Mhm.
Dass sie das durcheinander bringt, weil sie die andere Seite des Verhaltensspektrums noch nicht ausprobiert hat, das kann ich sofort glauben. Aber eigentlich ist es ja genau das. Du kannst schon empathisch richtig gut. Wir hatten ja immer so Folgen über Streitigkeiten und sowas. Mhm. Ne? Das Nein sagen, stopp, ich will nicht, geh weg, das ist meins. Ich teile auch nicht mit dir, kann sie noch gar nicht so gut.
Und das heißt, das könnte man mal üben, damit man dafür auch Empathie hat?
Naja, oder es ist einfach zu lernen. Man kann sich in einer 360-Grad-Bandbreite mit Menschen verhalten. Und wir verstehen uns gut, wenn wir beide auf demselben Kanal senden.
Ja.
Jetzt kennen wir das Mädchen nicht, aber die scheint ja sehr viel auf dem empathischen, lieben, süßen Kanal zu senden und ist dann erschüttert, wenn andere Kinder nicht denselben Kanal wählen.
Mhm.
Das ist ja aber die eigentliche Fähigkeit im Leben, die verschiedenen Kanäle aufeinander abstimmen zu können. Und zu sagen, ach so, mit Bruno geht es nur rabiat, mit Jakob geht es nur zuckersüß und keine Ahnung, mit Sibylle geht es nochmal wieder anders.
Ja.
Und sie sendet ausschließlich auf diesem Kanal und empfängt auch nur auf diesem Kanal.
Das heißt, sie muss ihr Repertoire an Sender senden und empfangen auch ein bisschen erweitern. Um nicht ständig in dieses Gefühl fallen zu müssen, sagen wir es mal so.
Ja, aber dann finde ich auch, wenn Kinder das machen, dann wird da etwas für sie drinne sein. Also sie tut es ja auch, weil sie dann noch etwas eben ausschnüffeln muss und noch etwas verstehen und ausprobieren muss. Das ist jetzt immer nicht schön, wenn man als Eltern daneben sitzt und sieht, oh Mann, ey, die meint es nur gut und oh nein, jetzt hat sie wieder eins über die Rübe gekriegt. Also man kann ihr diese anderen Kanäle anbieten und auch ermöglichen, aber etwas scheint da drinne für sie noch zu lernen zu sein, dass sie noch nicht die Kanäle wechselt. So, also insofern ist das eine, wenn sie da noch so drinne steckt, dann ist da noch was für sie drinne, was sie zu Ende auskundschaften muss. Und das andere wäre ja eher zu sagen, wie kann ich, welche anderen Möglichkeiten habe ich, um das Verhalten der anderen Kinder zu interpretieren? Will der mich nicht? Will der dies nicht? Will der jenes nicht? Findet er gerade was anderes toller?
Ja.
Und dann eher zu sagen, aha, so fühlt es sich für dich gerade an. Was glaubst du, geht dem anderen durch den Kopf? Der will mich nicht. Oder der hat das gar nicht richtig verstanden. Oder und dann ist tatsächlich so, ich glaube, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt.
Ja.
Guck mal, ich glaube, der ist gerade mit Rutschen beschäftigt. Der findet die Einladung zum Schaukeln gerade gar nicht spannend.
Ja. Und man kann ja auch nicht immer nett sein, wenn man keine Grenzen setzen kann. Also ich sag mal, gerade bei meinen Kindern sehe ich das, wenn die einen Freund da haben und der ist eher introvertiert, vielleicht jetzt nicht so oft neue Leute, dann klingelt ein Nachbarskind und sagt, kann Kind XY rauskommen, ich will spielen. So, jetzt kann ich mich natürlich entscheiden, dass ich sage zu dem einen Kind, ja, ich komme raus und ich bringe meinen Freund mit. Mhm. Das kann mit manchen Freunden cool sein, aber manche wollen das überhaupt nicht. Die sind viel zu introvertiert, die wollen das nicht, jetzt jemanden Neuen kennenlernen. Die hatten Bock, sich genau mit dem Kind zu treffen und Punkt. Und da muss man ja dann auch mal Nein sagen, damit man den anderen schützt. Also auch darüber kann man ja mit dem Kind eventuell so ein bisschen ins Gespräch gehen oder das aufzeigen, ne, dass es ja manchmal auch wichtig ist, sich selbst und andere kann man manchmal nur schützen, indem man auch mal Nein sagt.
Ja, und das ist ja bei ihr die gute Frage. Also die anderen Kinder können schon Nein sagen und sie findet das Nein eher wie ein Schwert. Ne? Mhm. Das ist eine gute Frage, ob sie ein Nein auch als eine eigene Ermächtigung empfinden kann.
Mhm.
Sagen, ach so, ich darf auch mal sagen, nein, ich möchte nicht.
Mhm.
Und das ist, finde ich, eine interessante Frage. Ist das Nein zu anderen eine Ablehnung deiner Person oder eine Ablehnung der Sache? Und das ist, also eigentlich stehen die ja vor den großen sozialen Fragen des Zusammenlebens. Wie viel achte ich auf mich? Wie viel muss ich über mich hinweggehen, damit Gemeinschaft möglich wird? Und wann setze ich dich an erste Stelle? Wenn wir immer nur uns an erste Stelle setzen, wird das nix. Sie setzt gegenwärtig noch immer alle anderen an erste Stelle. Das wird auch nix. Das ist etwas, also ich würde mal sagen, da haben die noch ein paar Jahre vor sich.
Ein paar Jahrzehnte, schätze ich.
Genau, bis man da irgendwie eine gute Mitte gefunden hat. Mhm. Und deswegen finde ich immer zu sagen, die große Stärke, die das Kind hat, ist auch eine Schwäche. Ne?
Also, ja.
Genau. Und die Mitte daraus auszutarieren, ist gar nicht so leicht.
Mhm. Kann man das auch vielleicht mit dem Kind ein bisschen thematisieren im Täglichen, dass man auch dem Kind zeigt, auch ich sag mal Nein, auch zu mir sagt mal jemand Nein, wie auch immer, ne, dass man das auch mal offenlegt und sagt, ach, ich habe die gefragt, aber die hat heute gar keine Zeit für mich. Oder die haben uns gefragt, aber heute spielst du ja schon mit der Elke. Deswegen hast du jetzt heute gar keine Zeit, dann habe ich Nein gesagt. Also, dass man dieses Nein auch ein bisschen mehr ins Leben integriert, weil offensichtlich ist es, sie erinnert mich ein bisschen an die Familie vom Neinhorn. Hast du das Neinhorn mal gelesen? Mm-mm.
Das von Marc-Uwe Kling, ne?
Ja, es ist großartig, ne? Die sind auf so einer Wiese und alles ist aus Zuckerwatte und alles ist so golden und gülden und alles ist so toll. Aber dieses Neinhorn hat halt gar keinen Bock auf diese Plüschwelt. Und offensichtlich lebt dieses Mädchen in sich drin noch auf diesem Einhornfeld, aber zwischendurch kommen halt so Neinhörner vorbei und damit können die halt auch gar nicht in dem Bilderbuch, die können damit gar nicht umgehen. Warum? Warum willst du nicht, dass alles so zuckersüß und wattig ist? Aber es gibt halt eben Leute wie das Neinhorn, die wollen das nicht. Vielleicht könnte man das mal lesen und auch installieren und sagen, ach guck mal, diese Neinhörner, die kennen wir auch. Und das ist auch in Ordnung. Mit denen kann man auch ganz witzige Sachen erleben.
Die ist jetzt echt noch klein mit 3,5, aber die scheint ja ein Regelsystem zu haben. Das heißt, wenn du lieb bist, geht alles.
Wahrscheinlich geht auch ziemlich viel bei der. Es gibt diese lieben Kinder, die haben da unglaubliche Vorteile von.
Ja, die Nein-Kinder haben auch unglaublich. Also
sag genau, mal, jedes, aber das ist ihre Strategie.
Aber das meinte ich von, weißt du, alles, was du tust, kostet irgendwie etwas. Und den Ausgleich zu finden von, was ist eigentlich die Regel und welche andere gute Regel gibt es noch dazu? Also ja, sei lieb mit anderen Kindern und ja, sei behilflich. Und ja, wenn es für dich zu schwierig wird oder von dir Sachen gefordert werden, die du richtig blöd findest, dann musst du Nein sagen. Das ist wichtig im Leben.
Ja.
Ich finde das, hast du auch gesagt, dauert Jahrzehnte. Das ist ein ewiges Ringen. Und es gibt nie total klare Regeln dazu. Was aber, finde ich, immer, also allen Kindern, ob nun diesen oder den Neinhörnern, hilft immer eine Anerkennung von, was ist gerade in deinem Bauch los. Das findest du jetzt richtig blöd. Hoppla, da kommen ja sogar Tränen. Das hattest du dir anders vorgestellt, das hast du dir anders gewünscht. Ja, genau. Das glaub ich.
Ja.
Die nächste Frage wäre, was möchtest du, also nachdem das Kind verstanden wurde, ja, was möchtest du jetzt machen damit? Was ist jetzt der nächste Schritt? Ich will noch auf dem Schoß sitzen und ausruhen. Na gut, dann drücke ich dich an meine starke Papabrust. Komm mal her. Und wenn du ausgeschnauft hast und wieder Kraft hast, was ist das nächste, was du tun möchtest, anstatt, dass wir als Eltern, das machen wir auch so gerne, in Kompensation gehen? Das Kind ist traurig.
Dann spiele ich mit dir.
Was mache ich jetzt für dich? Welches andere Kind kann ich rekrutieren, das dich nicht abweist?
Aha. Das würdest du nicht empfehlen.
Es hilft ja nichts. Es ist ja etwas, was sie hinbekommen muss und wo sie Fertigkeiten erlangen muss.
Aber lernt sie es nicht, wenn ich es 2-3 Mal für sie mache, dass sie irgendwann sagt, ah, ich kann aber auch jemand anderen fragen?
Kann sein, glaube ich nicht. Wir tun das ja auch nicht im Sinne von, guck mal, Kind. So geht es, sondern wir tun es im Sinne von, oh Gott, ich kann nicht aushalten, dass ich schon wieder abgewiesen wird. Und ich finde, das ist manchmal unter Kindern echt interessant, dass diese ewig lieben Kinder häufig abgewiesen werden, weil die anderen Kinder an denen so gut üben können. Oh. Ja, aber ne, die können an denen total gefahrfrei üben, Nein zu sagen. Und deswegen kriegen die häufiger eine Absage, was natürlich für uns als Erwachsene ungeheuerlich ist.
Ja, kann ja stimmt, wohl nicht wahr sein. Das entspricht nicht unserem Wertesystem.
Nein.
Aber guck mal, ich war so ein Mädchen. Wirklich war, ne? Ich war so ein Mädchen. Ich war immer lieb. Ich habe immer alle mitspielen lassen. Ich war hochgradig empathisch und so weiter. Und es hat mich im Leben viel gekostet, irgendwann in so einen anderen Modus zu kommen. Aber ich glaube, das, was man lernen kann, man muss ja kein Rüpel werden, man muss ja kein Neinhorn werden, aber zu verstehen, dass es Neinhörner gibt und damit fertig zu werden. Ne? Also ich habe dir das ja gerade auch erzählt, ich bin heute Morgen mit der S-Bahn reingekommen und so weiter. Letzten Endes standen wir ein bisschen still und es war dann die Frage von, dürfen wir in den ICE einsteigen für die eine Station oder nein? Die Zugbegleiterin stand bei den Leuten, die gefragt haben, hat gesagt, nein. Währenddessen die ganzen, die es nicht interessiert hat, wie die Regeln waren, sind eingestiegen. So, irgendwann habe ich der Frau gesagt, hier gewinnen jetzt gerade die Frechen und die, die sich nicht an Regeln halten. Und das finde ich schade. Und dann hat sie gesagt, da haben Sie recht, steigen Sie ein. Und das war ein guter Moment, weil ich irgendwie eine Mitte gefunden habe. Weißt du, was ich meine? Ich musste kein Rüpel sein. Ich habe nicht gedacht, na gut, dann bin ich ein Rüpel. Ich habe auch nicht mich zufrieden gegeben mit einem Nein. Aber ich habe eine gute Mitte gefunden und ich glaube, dass da diese Kraft halt, die musst du entfalten und die braucht Zeit. Und das kostet ein bisschen, das tut auch weh. Ich weiß es wirklich aus Erfahrung, es tut weh. Aber ich glaube, dass dieses Wehtun auch nichts ist, was einen kaputt macht, sondern ich glaube schon, dass man da ein bisschen Zeit braucht, um das zu verknusen und zu verstehen.
Ja, und sich auch das Recht zu erobern. Auch ich darf Nein sagen.
Ja.
Um nämlich eben nicht mitzunehmen, Nein tut anderen Leuten weh. Kenne ich ja, fange ich an zu weinen. Deswegen darf ich das nicht machen.
Ja.
Genau.
Aber ich muss auch nicht jedes Nein immer hinnehmen als, okay, nein, und die Frechen siegen wieder. Muss ich auch nicht. Also ich glaube, da irgendwann so diese Mitte zu finden und zu sagen, ich kann für mich einstehen. Und zwar für mein Nein, für dein Ja, wie auch immer. Ne? Also irgendwie, das dauert einfach, glaube ich, wirklich Jahrzehnte. Aber dieses, was sie hat, wird ja bei ihr bleiben. Sie wird immer empathisch sein, sie wird immer die anderen fühlen und das ist was total Schönes. Und
das ist auch wahnsinnig anstrengend.
Ja.
Das ist total schön und es kann aber, wenn man in Teamkontexten zum Beispiel arbeitet, wahnsinnig anstrengend sein und es kann einem auch viele Möglichkeiten rauben, weil man nicht aushalten kann, dass andere auch für ihr eigenes Glück verantwortlich sind. Und dann beständig dafür zu sorgen, dass es allen gut geht, koste es, was es wolle, ist auch echt ein hartes Brot.
Weil das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ob ich wahrnehme, dass es jemand anderem nicht gut geht oder ob ich mich dafür verantwortlich fühle, dass es ihm besser geht. Ich glaube, das ist das, was man, das ist diese Fertigkeit, die man fast braucht, damit es einem gut geht im Leben, wenn man das eine hat. Und ich glaube, wenn du nicht so empathisch bist, brauchst du diese Fähigkeit gar nicht. Die kommt ja aus Ignoranz, aus purem Nichtwissen zustande, dass du den anderen nicht so in dein Innerstes lässt. Aber ich weiß nicht, mir hat zum Beispiel mal geholfen, dass jemand gesagt hat, dass ich mich so fühlen soll, dass ein Wasserfall vor mir runtergeht. Ja. Und wenn jemand gemeine Sachen sagt oder sagt, dass er was nicht mit mir machen möchte oder so, dass gegen diesen Wasserfall aus Liebe, ne, man gar nicht so da durchkommt. Mhm. Das hat mir geholfen. Oder so ein Filter vor mein Herz zu spannen oder so. Das sind so Bilder, die mir auch als Jugendlich, ich glaube, es war im Jugendalter, geholfen haben. Ich glaube, sowas kann schon helfen, solche Bilder.
Also ich habe gerade etwas anderes gedacht als du, nämlich die Frage von, wir als Eltern finden das toll, wenn die Kinder so sind.
Ja.
Ne? Und wir bestärken die auch da drin. Aha. Und die kriegen ganz viel positive Rückmeldung von uns dafür. Und jetzt habe ich an so viele Erwachsene gedacht aus Teamkontexten oder aus Beratungskontexten, die es nicht hinbekommen zu sagen, stopp, nein, das ist nicht mein Thema. Es ist das Thema von den anderen Leuten. Sondern sich beständig als hochfloriger Teppich für alle anderen hinlegen, damit es denen gut geht. Damit die nicht unglücklich sind oder sich nicht ausgeschlossen fühlen oder nicht denken könnten, dass es einen Konflikt gibt. Und sich und ihre eigenen Bedürfnisse oder ihre eigenen Rechte überhaupt nicht schützen oder dafür nicht einstehen. Und das ist, finde ich, die Kehrseite von ich fühle alles. Und eigentlich ist ja die Hilfestellung der Eltern für solche Kinder, wie kannst du um dich herum eine stabile und flexible Hülle errichten, die sowohl dich schützt, als auch die Verbindungsfläche nach außen ist, sodass die anderen nicht einfach durch dich durchgreifen auf dein Gefühl und du auch nicht ständig abgepellt rumliegst, sondern eine stabile Eierschale um dich hast, mit der du sagen kannst, ich kann mich halten, ich kann mich tragen und nein, es kann nicht jeder durch mich durchgreifen. Und ja, ich darf sagen, das ist mir zu viel oder diese Absage hätte man auch freundlicher formulieren können. Vielen Dank.
Und wie lernt man das? Also das, die Frage von der Mutter ist ja ziemlich deutlich so, dass wie kann dieses Kind dieses Notwendige lernen, was man eben braucht, wenn man so durchlässig ist?
Also ich glaube, das hat was damit zu tun, immer wieder dem Gefühl zu folgen. Und ich nehme mal an, das ist ein Kind, das sie öfter dabei erwischen wird, dass es die anderen an erste Stelle setzt.
Ja.
Und dann immer der Frage von Marselein, war das jetzt großzügig von dir, dass du die anderen an die erste Stelle gesetzt hast? Alle Achtung. Oder war das ein Mangel an der Fähigkeit zu sagen, was du möchtest? Dann lass noch mal gucken, was ist da passiert? An welchem Punkt hättest du besser sagen können oder schneller merken können? Oder wie ist die Regel zwischen dir und deinen Freunden, dass es so gelaufen ist? Also es, glaube ich, weil es wirklich ein langer Weg ist für diese zartfühlenden Kinder, ohne Beurteilung und ohne hohe Anforderungen, so geht das nicht, setz dich mal durch, werd mal härter. Ne?
Ja, ja, ja.
Sagen, aha, die Gefühle leiten dich und du möchtest niemanden traurig machen. Und lieber, dass andere traurig sind, bist du traurig.
Oh Gott.
Ja, aber sind ja
das ist echt auch so bezaubernd, ne? Aber so schlimm bezaubernd, ja.
Ja, genau. Aber es ist eben, also es kann einen genauso einschränken, so unglaublich süß zu sein, wie es einen einschränken kann, so ein wahnsinniger Dickkopf zu sein.
Aber manchmal versteht man es auch falsch, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, man fühlt sich ja sehr stark offensichtlich, Wenn ich sage, ich bin lieber traurig als du, dann traue ich mir zu, das gut verknusen zu können, mal kurz für dich traurig zu sein.
Manchmal geht man auch manchmal schlägt man damit auch einen Handel vor, der von den anderen nicht eingegangen wird.
Aha.
Und das ist dann nämlich, unter Erwachsenen wird es dann häufig sehr deutlich, die besten Jahre meines Lebens habe ich dir geschenkt und was kriege ich von dir? Ich bin schon so lieb die ganze Zeit und jetzt meckern die immer noch rum. Aha. Ich bin schon so lieb die ganze Zeit und jetzt räumen die trotzdem die Küche nicht auf. Mhm. Dann ist Stopp. Ich glaube, ich würde versuchen, Kindern dabei zu helfen, Erwachsene zu werden, die in klare Handel miteinander eintreten können, im Sinne von, ich gebe dies, bist du bereit dafür, jenes zu geben. Werden wir uns einig? Sind wir beide im Plus? Und diese sehr lieben Leute machen manchmal ganz normale Leute frech.
Und auch aggressiv, ne?
Richtig.
Weil man diesen Handel ja spürt, ne?
Genau.
Mir fällt gerade wirklich eine Person ein, wo ich denke so, das ist immer dieser unfaire Handel, wo ich denke so, aha, du bist gerade nur so nett zu mir, weil du willst, dass ich dies, das, Ananas mache und über meine Grenzen dann hinausgehe. Das ist fast mafiös, so nach dem Motto, ja, es ist fast mafiös, es ist ein Mafia-Ding, ne? Ich gebe dir etwas, aber irgendwann komme ich um die Ecke und sag, also ich habe dir jetzt so viel gegeben, da müsste doch auch mal was zurückkommen. Und ich habe aber nie nach den ersten zweiten und dritten gefragt, sodass dieser Handel, so und jetzt, wo du sagst, ja, das macht richtig aggressiv.
Ja. So, und das aber jetzt mal, also darum glaube ich, gibt es jetzt gar keine Lösung für die Mutter, sondern einfach zu verstehen, diese tolle Stärke hat mein Kind und ich sag mal, welche Co-Stärke braucht sie dazu?
Ja.
Ich sag mal, je empathischer ich bin, je besser ich spüren kann, was so im Raum ist, desto wichtiger sind stabile Grenzen. Und das gehört zueinander, damit sich zwei Stärken stärken können, anstatt dass man eine Stärke hat, die auf der anderen Seite zur Schwäche wird.
Mhm.
Insofern die andere Frage, wie baue ich Stärke? Und Stärke ist A, ich kann mein eigenes Gefühl dekodieren, ich kann mein eigenes Gefühl handhaben. Ich kann die Gefühle der anderen dekodieren und ich kann aushalten, dass sie etwas anderes wollen als ich. Sprich, ich kann die Getrenntheit zwischen uns beiden aushalten.
Mhm.
Manche Leute, die möchten gerne ineinander fließen und haben dann Stärke in, wir sind ein fälliges, wuscheliges Rudeln miteinander. Es gibt gar keine Grenzen. Oh, da bin ich am glücklichsten. Und andere Leute können ganz gut als Klotz sagen, hier ist ein Backstein, dann kommt Zement und dann noch ein Backstein.
Das finden die gut. Ja, aber es ist immer Zement dazwischen.
Genau, so. Und es ist nicht das eine, es ist nicht das andere, aber wir müssen lernen, irgendwie flexibler miteinander zu werden.
Mhm.
Ich mit mir und ich mit der Unterschiedlichkeit der anderen Leute.
Ah, finde ich spannend. Finde ich richtig spannend, weil man damit ja echt ein ganzes Leben lang zu tun hat mit diesem, gerade wenn man ein sehr durchlässiger Mensch ist, ne?
Ja, und ich finde ja auch mal interessant, finde, es gibt auch nicht die perfekte Type. Also es gibt, die einen machen es so, die anderen machen es so und alles dazwischen.
Ja.
Und man muss mit jeder Freundschaft, mit jeder Arbeitsbeziehung, mit jedem Kunden immer wieder neu austarieren. Und wie ist es mit dir und mir?
Mhm.
Und auch sie wird irgendwann mal auf jemanden treffen, die noch viel empathischer ist. Wo sie auf einmal denkt, huch, wie fühlt sich das denn an?
Ja.
Und man fühlt sich auf einmal klotzig daneben. Also insofern könnte man sagen, spielt das Mädchen gerade hervorragend die hellen Durtöne und sie darf die dunklen Durtöne und die Molltöne mit hinzulernen.
Mhm. Ja.
Ich glaube, das ist ein langer Weg, hört sich an, als ob es furchtbar wäre, ne? Aber es ist eine Entwicklungsgeschichte, von der wir annehmen, dass wenn sie richtig fluffig und schnell ist, sie Anfang 30 Herrin der Lage sein wird.
Ja, voll. Ja, und ich empfehle sehr, das Neinhorn zu lesen und vielleicht ein bisschen Spaß dran zu finden, mal nicht auf Zuckerwattenwiesen rumzuhüpfen, sondern auch einfach mal zu sagen, das ist nichts für mich.
Mhm.
Ja, aber sie wird's lernen, hoffentlich.
Ja, aber ich würde gerne nochmal betonen, es ist eine Stärke, die eine Schwesterstärke hinzubraucht, damit es sich gegenseitig stützt. Es ist keine Schwäche und es ist auch nicht, sind auch nicht die anderen Kinder, die doof sind oder harsch sind, sondern die Rumpelkinder brauchen auch eine Schwesterstärke hinzu. Also es ist jetzt nicht, dass das Kind nur eine besondere Meise hätte. Wir alle müssen, es stehen idealerweise auf zwei Beinen. Wenn man es genau nimmt, sind wir gut bedient, wenn wir auf vier Beinen stehen. Also eine Stärke, eine Schwesterstärke und Kenntnis über die Gegenteile unserer Stärken.
Aha. Das heißt,
dann stehen wir auf vier Beinen. Dann kannst du, also wenn ich auf einem großen Zeh stehe, hauchst du mich an und ich plumps um. Wenn ich auf einem Bein stehe, auch nicht so stabil. Auf zwei Beinen ist schon ganz okay. Aber wenn ich auf allen Vieren bin, Christine, kriegst du mich nicht umgeschmissen. Nee. Also Stärke, Schwesterstärke und die Gegenteile der beiden erkennen, verstehen, schätzen und handhaben lernen.
Und das gilt ja für alle
für
Kinder und alle Menschen.
Die ganze Welt.
Ne? Für alles.
Das war die Weltformel.
Wir haben die Weltformel.
Ja. Also nicht nur ChatGPT kennen, auch Claude, Telegram und normale Briefe.
Vielen Dank. Ich find's gut. Jetzt freust du dich wieder, ne? Weil ich's gut finde.
Hurra, hurra, hurra.
Also, wir haben die Weltformel geknackt.
Fleißsternchen, wenn ich das hier gut mache.
Dann die Glücksformel geknackt.
Dann kriege ich immer von Christine einen Aufkleber auf die Nase geklebt. Steht drauf. Prima.
Können wir mit Tattoos anfangen.
Prima, hast du gut gemacht. Ich liebe Prima. Prima sagen ausschließlich Grundschullehrerinnen.
Prima?
Ist ein Wort, das nur diese Berufsgruppe benutzt.
Genau, wie klasse gemacht. Klasse gemacht, Elke, heute wieder.
Prima.
Prima sozusagen. Richtig famos. Vielen Dank dir. Ich freue mich auf eine neue Folge Elterngespräch. In zwei Wochen wieder mit dir, Elke.
Ja.
In einer Woche mit einem XY-Überraschungsgast. Wir sind gespannt. Wenn ihr eine Frage habt, die wir hier mal durchelken sollen, das ist ein neues Wort geworden.
Ja, da bist du jetzt richtig happy mit, ne?
Ja, finde ich gut. Einmal durchelken. Dann schreibt uns an podcast@eltern.de und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir sagen Tschüss.
Und alles Liebe aus Hamburg.